Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, Regionen und Kontinenten, in denen Sie uns zuschauen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, hier bei Ihrer früh globalisierten Morgenshow, und begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und praktizierende Lebensfreude zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 12. Juni 2025. Praktizierende Lebensfreude, es ist unser Auftrag, immer wieder den Lichtblick da, den Lichtschimmer am Ende des Tunnels zu sehen und uns nicht runterreißen zu lassen vom Deprotainment der Politik. Diesem Auftrag haben wir uns verschrieben, meine Damen und Herren. Heute erscheint übrigens die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche. Ich habe sie hier ofenfrisch in der Hand. Und unsere Titelstory beschäftigt sich mit einem hochdramatischen und eigentlich absurden Thema, dem man, wenn es nicht so ernst wäre, mit der Komödie beikommen müsste. Es gibt ja den berühmten Satz des Schweizer Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt, der Wirklichkeit ist nur noch mit der Komödie beizukommen. Also bei diesem Thema ist man definitiv an diesem Punkt angelangt. Die schönsten Asylheime der Schweiz, Anwesen mit Seesicht, Schlösser, Vier-Sterne-Hotels, Architektur, Juwelen, willkommen in der Schweiz. Sie haben keine Vorstellung, also Willkommenskultur in Deutschland, die war garstig im Vergleich zu dem, was die Schweizer offerieren. Ich weiß, in Deutschland hat die Willkommenskultur einen schlechten Namen, weil sie eben auch zu willkommenskulturell ausgerichtet war und sehr viele Falsche und vor allem auch zu viele gekommen sind und zu viele von den Falschen. Aber in der Schweiz, da kann ich Sie einfach in dem Sinn relativ beruhigen, ist es noch viel schlimmer. Und das schreiben wir auf in dieser Ausgabe, die schönsten Asylheime, unglaublich. Also nur ein Bruchteil der Schweizer lebt in solchen Palästen, wie wir zum Teil da die Asylbewerber unterbringen. Das Recht des Stärkeren, Thilo Sarrazin, mit einer Bombenkolumne. Sackstark, was er da aufschreibt, der erfolgreichste Bestseller-Sachbuchautor Deutschlands der Nachkriegsgeschichte, das Recht des Stärkeren, seine Analyse auch der geopolitischen Verwerfungen, klug und messerscharf wie immer. Plädoyer für die Angsthasenschweiz, Erfolgsinstinkt des Überlebens. Ja, ich weiß, in Deutschland gab es mal ein Buch, Helden und Händler oder Händler und Helden, und die Helden, das waren die Deutschen, und die Händler, das waren die Engländer. Ich bin für die Händler, ich bin gegen die Helden und vor allem bin ich für die Angsthasen in der Politik. Wir haben viel zu wenig Angsthasen in der Politik, meine Damen und Herren. Wir haben vor allem Maulhelden, Pseudohelden, eben die mit ihrem falschen Mut da, mit ihrem gefakten Mut überall hineinstürzen, jeden Abgrund sozusagen sich hineinbewegen, der sich ihnen da darbietet. Die Vorsicht, die Überlegtheit, die Nachdenklichkeit, die kommt viel zu kurz. Und das ist der Hintergrund meines Plädoyers für die Angsthasen in der Politik. Angst macht besonnen und Angst ist eine Tugend in der Demokratie. Und als Kleinstaat hatten wir Schweizer immer Angst. Darum gibt es uns überhaupt noch nach 700 Jahren, also eine Ehrenrettung der Angst, eine Ehrenrettung des Angsthasen in der Weltwoche. Goethe und Hitler, Thomas Mann deutet die Deutschen, Philipp Gut, der eine preisgekrönte Dissertation geschrieben hat über Thomas Manns Begriff der deutschen Kultur, hier als Anlass des Geburtstags des 150. des deutschen Jahrhundertschriftstellers mit einer Einschätzung zur aktuellen Lage. Übrigens, das habe ich in der Schweizer Sendung schon gesagt, freuen Sie sich auf den nächsten Samstag, nämlich da kommt in der Serie Meilensteine der Schweizer Geschichte die Schokoladenfabrik Lindt und Sprüngli in Kilchberg am Zürichsee. Und in Kilchberg hat ja auch die Familie Mann gelebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Schokoladenfabrik ist hoch erfolgreich. Die Lindt und Sprüngli Schokolade, die kennen Sie auch in Deutschland. Da gibt es unzählige tolle Produkte, ein Milliardenkonzern. Und wir erzählen die Geschichte, wie die Schokolade überhaupt in die Schweiz kam und warum die Schweiz heute mit der Schokolade identifiziert wird. Ich kann Ihnen sagen, das ist also nicht urwüchsig, naturgegeben, der Schweiz sozusagen in den Schoß gelegt worden. Ganz im Gegenteil, die Schweiz hat sich das kulturell anverwandelt, die Schokolade sich zu eigen gemacht und eine tolle unternehmerische Leistung dahingelegt. Also vor allem die Konzerne, nicht die Schweiz als Land, aber eben die Unternehmer, vor allem die Unternehmer Sprüngli und Lindt. Lindt übrigens ist der Mann, der die Cremierung, das wahnsinnige Cremehafte, das Zartschmelzende, das Schmelzverfahren, das ist das entscheidende Wort, das Schmelzverfahren erfunden hat. Dann weise ich auf eine neue Biografie von Max Frisch hin, Biografie einer Instanz von Julian Schütt, einem ehemaligen Autor und Kulturredaktor der Weltwoche im Suhrkamp Verlag. Ein großer Max Frisch-Kenner ist der Julian Schütt und er hat hier eine überall gelobte Biografie verfasst. Ich freue mich auf die Lektüre, obwohl ich mich persönlich zum Fanclub von Friedrich Dürrenmatt zähle. Max Frisch auch interessant, vor allem seine frühen Schriften. Nachher ist mir das Ganze zu süffisant und zu Zeitgeist beladen geworden. Max Frisch, eine Ikone, eben eine Instanz auch der Linken, der kritischen Intellektuellen, wie sie sich nannten. Aber ganz ursprünglich war er auch ein Nonkonformist und ich glaube, viele seiner Beobachtungen, die damals ja vor allem auch in der 68er-Bewegung populär geworden sind. Einige, viele vielleicht, auch diese Beobachtungen, die könnten heute wieder von Interesse und auch von Relevanz sein. Max Frisch, Biografie einer Instanz von Julian Schütt im Suhrkamp Verlag für alle Freunde der gehobenen Schweizer Literatur. Was sind die grossen Themen? Was bewegt? Was ist interessant? Etwas muss ich hier auch gleich am Anfang herauspicken, und zwar die Europäische Union. Brüssel schikaniert Malta. Das ist unglaublich. Das spielt in unseren Medien kaum eine Rolle. Ich habe es in der Schweizer Sendung etwas ausführlicher dargelegt, weil natürlich wir Schweizer auch drangsaliert werden von Brüssel und deshalb ja nicht da uns in die Klauen dieser Institution begeben sollten. Aber es ist unglaublich, wie Brüssel Malta behandelt. Was ist der Hintergrund? Die Malteser haben ein ganz spezifisches Einbürgerungsverfahren. Sie haben gesagt, ja, Unternehmer, wohlhabende Menschen, die auch viel einzahlen, die unternehmerisch tätig sind in Malta, die finanzielle Leistungen erbringen, die sollen erleichtert zum Bürgerrecht kommen. Also nicht nur straffällige Asylbewerber und Leute, die dann vor allem im Sozialstaat landen werden da eingebürgert, sondern wir möchten Leistungsträger, Wohlhabende haben, denen geben wir das Bürgerrecht. Das haben übrigens viele Staaten auch so gemacht, zum Beispiel die Schweiz, die Vereinigten Staaten von Amerika, in Italien gab es das früher in den harten Zeiten, als das Geld noch nicht einfach abgeschöpft werden konnte, hat man auch zu solchen Einbürgerungsmethoden gegriffen. Aber wehe, Brüssel legt das Veto ein. Und ich finde es ungeheuerlich, wie da die Eurokraten jetzt Malta hineinregieren und denen einfach befehlen, ihr könnt so nicht einbürgern, das wird nicht akzeptiert, das sei gegen die solidarischen Vorstellungen des Zusammenwirkens und des Zusammenlebens der Europäischen Union, weil die EU einfach andere Einbürgerungsregelungen hat. Aber dahinter steht noch etwas viel Einfacheres, etwas viel Primitiveres. Die Malteser haben nämlich die Staatsbürgerschaft auch an Chinesen und an Russen hier gegeben, an wohlhabende Chinesen und wohlhabende Russen. Und das passt einfach den Eurokraten nicht, weil sie etwas gegen Russland und gegen China haben. Das kommt in unseren Medien viel zu kurz, dieses Thema. Das zweite sind die Aufstände sind die Demonstrationen in Los Angeles. Da lesen Sie vor allem in den deutschen Zeitungen, das seien alles friedliche Demonstrationen. Also friedlich ist das nicht, was da auf den Straßen abgeht. Da werden Autos abgefackelt, da werden mexikanische Fahnen geschwungen. Ich habe mich gefragt, warum schwingen die immer mexikanische Fahnen? Wenn es Ihnen so gefällt in Mexiko, dann können Sie ja wieder nach Mexiko gehen. Dann können Sie, sonst müssten Sie amerikanische Fahnen schwingen. Das sind etwas befremdliche Aufnahmen jetzt im Sinne jener, die anhand dieser Aufnahmen beweisen wollen, wie friedlich und zivilisiert das alles von sich geht. Ich habe Verständnis geäußert in dieser Sendung, dass eine Zentralregierung, die gewählt wurde, um die illegale Migration zu stoppen, nicht einfach tatenlos zuschauen kann, wenn ein Gliedstaat der Vereinigten Staaten mehr oder weniger die Kooperation verweigert bei der Ausschaffung dieser illegalen Migranten und einfach sich auf den Standpunkt stellt, das machen wir nicht, das ist faschistisch, diktatorisch, was Trump da will. Also dass da Druck aus Washington kommt, dies auch vor dem Hintergrund jener Ausschreitungen Black Lives Matter im Jahr 2020, da haben ja bürgerkriegsähnliche Szenen geherrscht in den Vereinigten Staaten, dass also hier entschieden reagiert wird, wie das damals auch bei den Vietnam-Protesten der Fall war, dafür habe ich Verständnis. Wo ich aber glaube, dass Trump entschieden zu weit geht, das ist bei der Entsendung von US Marines, bei diesen Elitesoldaten, bei den Grenadieren, die er jetzt da hinschickt. Ich glaube nicht, dass sie aktiv jetzt im Kampf Einsatz sind, aber allein die symbolische Geste, das ist natürlich Öl ins Feuer. Und das ist das Betrübliche ganz generell, dass sie auch in den Vereinigten Staaten, und da braucht es eben immer zwei für einen Konflikt, auch in den Vereinigten Staaten fehlen im Moment Politiker, die eine versöhnliche Aura verströmen. Das haben sie aber auch in Deutschland nicht, einen Bundespräsidenten, das muss man einfach sagen, da staune ich jetzt etwas als Schweizer, der hat ja eigentlich nur das repräsentative Amt, quasi das Land zusammenzubringen, aber da findet eine viel zu spalterische Kommunikation statt von oberster Staatsstufe. Bei Trump ist das ehrlicher, weil er die Konfrontation offen ausspricht, aber all diese salonfähige Verlogenheit, da, die wir bei den Gutmenschen sehen, die immer von Versöhnung reden, von Werten, von Zusammenhalt, das sind eben auch Brandstifter, die hier das spalterische Gift in die Gesellschaft hineinträufeln. Dritte Bemerkung, manchmal gibt es halt polarisierte Situationen, dann kann man es vielleicht auch nicht versöhnen, da muss man diese Kämpfe austragen, diese Auseinandersetzungen, aber man muss versuchen, dass es friedlich bleibt und vor allem muss alles daran gesetzt werden, dass das im Rahmen der demokratischen Institutionen passiert, weil sonst schlittert man dann wirklich noch in einen Bürgerkrieg. Also die Deeskalation ist da gefragt in Momenten der Eskalation. Dann habe ich etwas, was auch in den deutschen Medien noch überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Der georgische Ministerpräsident Irakli Kobachidze, den ich ja interviewt habe für die Weltwoche, Georgien, ein Land, das mir imponiert, an einer ganz schwierigen, auch geopolitischen Kampfzone gelegen mit den mächtigen Nachbarn Russland. Die Russen haben ja einen Fuß im Territorium drin, weil eben der frühere georgische Präsident vom Westen aufgestachelt wurde, die Russen da auch zu provozieren und zu versuchen, sie da eben mit militärischen Aktionen zu überrumpeln. Diese ganze Saakaschwili-abenteuerliche Politik, diese Außenpolitik der Selbstzertrümmerung am Ende, die hat dazu geführt, dass die Russen eben schon in den 2000er Jahren da bestimmte Gebiete in Georgien sozusagen besetzt halten. Und das ist ein riesiges Problem. Die Georgier finden das natürlich überhaupt nicht gut, aber sie möchten den Russen auch keine weitere Veranlassung geben, allenfalls noch stärker militärisch Präsenz zu markieren, weil man eben auch die Georgier versucht hat, aufzustacheln gegen Russland, damit sie sich da sozusagen als Außenposten der NATO an der Südflanke Russlands gebrauchen oder missbrauchen lassen. Dagegen wehren sie sich. Und deshalb bekommt diese Regierung jetzt Kobachidze Interesse auch aufs Dach, vor allem von der Biden-Regierung in den Vereinigten Staaten. Und darum ist es sehr aufsehenerregend, wenn eben dieser Ministerpräsident jetzt einen offenen Brief geschrieben hat an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, an Donald Trump, und sich dort bitterlich beklagt. Und er sagt, ja, Herr Präsident, wir stehen auf Ihrer Seite. Wir sind auch gegen die LGBTQ-Religion. Wir sind gegen diesen globalen gegen diese globale Kriegsversessenheit. Die Georgier sprechen von einer Deep State-Kriegspartei, die sozusagen interessiert sei, hier die Konflikte zu schüren. Man setze sich für die friedliche Koexistenz ein und so weiter und so weiter. Aber die Amerikaner hätten auf einen ersten Brief, auf einen ersten Kontaktversuch Georgiens, also die Trump-Regierung, habe nicht reagiert, und da sei man jetzt perplex, man sei irritiert. Und auch Sanktionen gegen georgische Politiker, die noch von der Biden-Regierung ausgesprochen worden seien, die seien nicht zurückgenommen. Und da versteckt sich auch etwas Kritik am neuen Präsidenten. Man sagt, ja, sie haben jetzt wortreich beschworen, dass sie da eben diesen Wokismus und diese Deep State-Mentalität, dass sie die beseitigen wollen. Aber in der praktischen Auswirkung spüren wir immer noch den amerikanischen Deep State. Und da meinen die Georgier vor allem die von USAID mitfinanzierten Straßenproteste zur Abservierung der demokratisch gewählten Partei. Also hier: Open letter to Mr. Donald Trump, President of the United States of America, to Mr. J.D. Vance, Vice President of the United States of America. Wir werden das alles dokumentieren in der Weltwoche. Und eben Iraki Li Kobachidze, der Ministerpräsident, figuriert da als Autor. Was sind die Schlagzeilen in den deutschen Zeitungen? Tusk übersteht Vertrauensfrage. Die Euroturbos in Warschau können sich noch oben halten. Das wird mit großer Erleichterung hier im Mainstream registriert. Dann die Amerikaner scheinen sich da mit China zu einigen. China liefert seltene Erden. Wir akzeptieren chinesische Studierende. Also Trump, dieses Perpetuum mobile, der da überall Konflikte entfacht, dann aber auch wieder entschärft, der Zollkonfrontationen auslöst, um dann wieder zu verhandeln, neue Kompromisse schließt, also fast schon etwas schwindelerregend. Hoffen wir, dass das gut geht. Hoffen wir, dass der alles im Griff hat. Wobei bei Trump, ich habe es hier auch schon gesagt, bin ich einigermaßen tiefenentspannt, weil ich ihn für einen Geschäftsmann halte und nicht für einen Ideologen. Warum die neuen Russland-Sanktionen härter sind? Ja, die Europäische Union gräbt sich immer tiefer in ihre Konfrontationsstrategie gegen Russland hinein. Auf der einen Seite, klar, für die EU ist es ein Problem, dass sie da, aber da ist sie selber schuld, als machtlos dem gegenübersteht, dass jetzt dieser Krieg da stattfindet, und sie kann nichts machen, um ihn zu beenden, weil man eben außenpolitisch vorher versagt hat, weil man es eben versäumt hat, bei den ersten Zusammenstößen zwischen Russland und der Ukraine ein tragfähiges Abkommen zu schaffen, die Minsker Abkommen, aber da hat man ja die Russen einfach über den Tisch gezogen, wie Frau Merkel und Herr Hollande mittlerweile zugegeben haben. Und jetzt hat sich eben die EU selber ins Abstellgleis manövriert, ins Abseits. Und was machen sie? Sie können ja nicht zugeben, dass ihre Strategie fehlgeschlagen hat. Sie können nicht zugeben, dass sie diesen Krieg verloren haben. Und jetzt täubeln sie wie ein weitwund geschossenes Tier. Jetzt werden einfach nochmal die Sanktionen verschärft, auch und gerade gegen Journalisten. Man versucht jetzt, das russische Erdöl noch stärker zu treffen. Man möchte die Abnehmer dieses russischen Erdöls, der russischen Energie, die möchte man noch mit sanktionieren. Importe sollen verboten werden. Meine Damen und Herren, wenn Sie mich fragen, das ist alles unheilvoll, das ist Unsinn. Man muss aufhören, jetzt in diesem Konfrontationsmodus, in diesem Kriegsverlängerungsmodus weiterzumachen, und man muss versuchen, Frieden zu schließen. Deshalb lobe ich die Initiative, die von den bürgerlichen Medien, von den Mainstream-Medien in Deutschland belächelte Initiative der SPD, Politiker, da unter anderem Ralf Stegner und Mützenich, die sagen, wir müssen weg von diesem reinen Kriegspfad, von diesem Kriegsbeil, von dieser Kriegsbeilversessenheit, von diesem Konfrontationismus. Wir müssen hin zu einer Verständigung mit Russland. Also da regen sich jetzt auch die Willy Brandtschen und Egon Barschen Verständigungsimpulse, die es eben früher in der SPD gegeben hat, bis vor kurzem. Dann wollte man das Ganze sozusagen einfach über Bord werfen, aber jetzt meldet sich da doch die Friedensinitiativpolitik, die Friedensbewegtheit der Sozialdemokratie, die meldet sich da zurück. Jeder fünfte Muslim in Deutschland fühlt sich gekränkt. Ja, das ist interessant. Die Befindlichkeit auch unter den Migranten in Deutschland, ich sage Ihnen, durch diese gewaltige Migration, die man in kürzester Zeit zugelassen hat, hat man da natürlich auch ein erhebliches brodelndes Potenzial. Und ich spreche jetzt gar nicht davon, den Messerattacken, von dieser unsäglichen Messerkriminalität, die ja fast schon alltäglich geworden ist oder die alltäglich geworden ist. Nein, da hat man jetzt natürlich eine ganz neue Gruppierung, eine neue Zusammensetzung, wenn man so will, der Bevölkerung in Deutschland. Und das wird zu einem realpolitischen Faktor werden. Und ich frage mich, wie wird das die Gesellschaften verändern? Es ist ja nicht so, dass alle Muslime sich nicht integrieren wollen, aber man hat in der Geschichte immer wieder gesehen, dass die Integration der Muslime am meisten Probleme bereitet. Vor allem, wenn sie dann auch noch aus Ländern kommen wie Afghanistan, wo es sehr, sehr schwierig wird. Gaddafi-Doku im ZDF, das ist mir auch noch aufgefallen. Die Tyrannei überlebt den Tyrannen. Das ist doch auch ein typisches Beispiel für eine völlig gescheiterte Außenpolitik. Ich meine, was hat man jetzt, warum hat man eigentlich damals diesen Gaddafi gestürzt? Ich sage nicht, dass Gaddafi, das war ist auch ein Diktator, fürchterlicher Kerl, der war am Terrorismus beteiligt und so weiter, aber ist denn heute Libyen besser dran oder Libyen besser dran als damals unter Gaddafi? Ist denn das, was wir heute sehen, diesen Failed State, dieses Dummelfeld, diese Kampfzone von Warlords, ist die jetzt gewissermaßen auf eine höhere Stufe der Zivilisation gebombt worden? Ich glaube, das hat viel besser funktioniert von außen betrachtet mit Gaddafi, aber den wollten sie unbedingt loswerden. Einmal mehr Außenpolitik, die nicht funktioniert hat. Juso-Chef lobt SPD-Manifest zur Außenpolitik, Stegner wehrt sich gegen die Kritik. Ja, und die Welt, mein Kollege Ulf Boschardt, das ist ein naives Manifest. Da die, ein Veteranenclub habe sich da geäußert. Ja, das sind etwas diese forschen Töne der Kriegspartei in den Mainstream-Zeitungen. Ja, da lobe ich ausdrücklich diese Exponenten der SPD, die natürlich auch im eigenen Lager gewiss angegriffen werden. Meine Damen und Herren, das war's. Ich bin mit meinem Programm durch. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Auf Max Frisch habe ich schon hingewiesen, den Schweizer Schriftsteller, das neue Buch im Surkamp Verlag, Julian Schütt. Und Ihnen wünsche ich einen tollen Tag und wir sehen uns spätestens morgen Freitag wieder, wenn wir bereits die letzte Sendung dieser Woche machen dürfen. Nachher bin ich dann etwas auf Reisen. Mal sehen, wie regelmäßig ich dazukomme. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich werde in den Vereinigten Staaten sein, in vielen anderen Ländern und mir wieder etwas Eigenanschauung verschaffen zu dem, was auf diesem Planeten so alles läuft, damit Sie aus erster Hand informiert werden können. Wobei ich natürlich nicht verleugne, dass ich hier auch mit einer gewissen Subjektivität, mit einem Mut zum Subjektivismus auftrete, zumindest meine persönliche Meinung nicht hinterm Berg halte, damit Sie sich hier eben auch verobjektiviert, anschlussfähig dann das einordnen können, was ich sage. Ganz herzlichen Dank für Ihre Anregungen auch, für Ihre Kritik, für Ihre wohlwollende Begleitung. Bleiben Sie uns gewogen. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Bald schon melde ich mich zurück.